Also, falls man es vergessen hat, wer Wäsche draußen hat, dies ist also noch, es ist noch nicht der allerspäteste Augenblick, sozusagen, die wir runterzunehmen von der Leine. Aber es ist schon ziemlich spät. Ich bin gerade in den Sinn gekommen. So, ja, um den Text zu verstehen, ist es gut, den Zusammenhang zu sehen, in dem er auftritt. Und der Zusammenhang ist folgender. Ein Dogemaharaj hatte sich in den Wald begeben, um dort letztendlich eine Begegnung mit Krishna zu haben. Und Krishna war ihm dann auch erschienen, in einer vierarmigen Form, als der Narayan, der allmächtige Narayan, und hatte Dhruva Maharaj eine Segnung freigestellt. Und Dhruva Maharaj war ganz absorbiert in ein bestimmtes materielles Anliegen, kann man so sagen. Er wollte ein gewaltiges Königreich haben, was ihm von Seiten seines Vaters versagt wurde und was er jetzt von Gott haben wollte. Und war natürlich sehr überwältigt, als er Krishna wahrnahm, hatte aber so sehr noch dieses materielle Anliegen im Kopf, dass er, als er jetzt um eine Segnung gefragt wurde, nur daran denken konnte. Später, davon handelt dieser Text, bereute er, dass er sich um materielle Dinge willen an Krishna gewandt hat. Sozusagen. Miriam, darf ich dich vielleicht bitten, die Fenster da zuzuschließen? Jetzt kommt die Übersetzung. Er klagt also: O weh! Seht mich nur an. Ich bin so unglückselig. Ich näherte mich den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes, die sogleich die Kette der Wiederholung von Geburt und Tod durchtrennen kann. Aber aufgrund meiner Torheit betete ich trotzdem um Dinge, die eigentlich vergänglich sind. Erläuterung. Das Wort Anatmyam ist in diesem Vers sehr bedeutsam. Atma bedeutet die Seele und Anatmya bedeutet ohne eine Vorstellung von der Seele. Srila Rishabdev lehrte seine Söhne: Solange ein Mensch den Atma oder die spirituelle Stellung nicht versteht, ist alles, was er tut, Unwissenheit. Und dies führt in seinem Leben nur zu Niederlagen. Dhruva Maharaj bedauerte seine unglückselige Position, denn obwohl er sich an die höchste Persönlichkeit Gottes wandte, die immer imstande ist, ihren Geweihten die höchste Segnung, nämlich die Beendigung der Wiederholung von Geburt und Tod zu gewähren, was kein Halbgott anbieten kann, wünschte er sich trotzdem, törichterweise, etwas Vergängliches. Als Hiranyakashipu Brahma um Unsterblichkeit bat, brachte Brahma seine Unfähigkeit zum Ausdruck, eine solche Segnung zu gewähren, da er selbst nicht unsterblich ist. Folglich kann Unsterblichkeit oder die vollständige Beendigung der Kette wiederholter Geburt und wiederholten Todes nur vom höchsten Herrn der Persönlichkeit Gottes selbst, nicht von anderen angeboten werden. Alim Vinana Shritim Talanti. Dies bedeutet, dass man ohne den Segen Haris, der höchsten Persönlichkeit Gottes, die fortgesetzte Kette von Geburt und Tod in der materiellen Welt nicht beenden kann. Und aus diesem Grunde wird der höchste Herr auch Baba Chit genannt. Die Vaishnava-Philosophie verbietet im Vorgang des Krishna-Bewusstseins dem Gottgeweihten alle Arten materieller Bestrebungen. Ein Vaishnava-Geweihter sollte immer an Ya-Vila-Shita-Shunyam oder von allen materiellen Bestrebungen nach den Ergebnissen fruchtbringender Handlungen oder empirischer, philosophischer Spekulation frei sein. Dhruva Maharaj war von Narada Muni, dem größten Vaishnava, im Grunde in das Chanten von Om Namo Bhagavate Vasudevaya eingeweiht worden. Und dieser Mantra ist ja ein Vishnu-Mantra, denn man wird nach Vishnu-Loka erhoben, wenn man sich darin übt, diesen Mantra zu chanten. Dhruva Maharaj bedauerte, dass er trotz der Einweihung in den Vishnu-Mantra durch einen Vaishnava immer noch nach materiellen Vorteilen begehrte. Das war ein weiterer Grund seiner Klage. Obwohl er durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn das Ergebnis des Vishnu-Mantra bekam, beklagte er, wie töricht er war, dass er nach materiellen Vorteilen strebte, während er hingebungsvollen Dienst ausführte. Mit anderen Worten, jeder von uns, der im hingebungsvollen Dienst im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, sollte von allen materiellen Bestrebungen völlig frei sein, sonst werden wir, wie Dhruva Maharaj, zu klagen haben. Sonst werden wir, wie Dhruva Maharaj, zu klagen haben. Heute Morgen möchte ich im großen Zusammenhang meiner Vorlesungsreihe, meine Beziehung zu Krishna, gerne über darüber sprechen, wie sich ein Devote fühlt, der Krishna wahrgenommen hat, der seine Beziehung zu Krishna erlebt hat, und dann, wie das unmittelbare Erleben der Beziehung zu Krishna aussieht, sodass die Gefühle des Devotees auch verständlich sind. Zunächst einmal, was sind seine Gefühle? Ein Devotee, der auf dieser hohen Stufe des Krishna-Bewusstseins angelangt ist und rückblickend auf seine beginnenden Jahre im Krishna-Bewusstsein schaut, wird von einer gewissen Art von wehmütigen Klage erfasst. Im Madhurya Kadambini wird das so ausgedrückt: Ich hatte das kostbarste Juwel, aber konnte es gar nicht richtig schätzen. War ich nicht wie ein Mann, dem ein Juwel geschenkt worden war und der es verbarg in seinem Gewand, sodass er das Juwel nicht glitzern und strahlen sehen konnte? Oh weh, damals ging ich so nichtigen materiellen Freuden nach, die ich aber jetzt als nichtig erkannt habe. Wie bedauernswert mein Zustand war. Und er klagt so ein bisschen darüber, über die Zeit, die er aus seiner jetzigen Perspektive als nichtig ansieht. Und wir als Devotees haben vielleicht noch nicht alle diese Verwirklichung. Wie sollen wir uns dann mit solchen Themen befassen, wie Prabhupada sie anreißt, dass ein Devotee frei sein sollte von materiellen Bestrebungen? Wenn er ein Devotee, der noch nicht Krishna wahrgenommen hat, diesen Zustand versucht zu imitieren, kann es sein, dass er auch klagt, dass er sich nämlich dass er die Stufe eines anderen imitiert und dann irgendwie einen großen Mangel erfährt. Ich habe einmal, nachdem ich das Buch Den Weg des großen Abschieds beendet habe, einen Brief an einen Vaishnava-Freund geschrieben, einen sehr fortgeschrittenen Devotee aus meiner Sicht, und ihm ein bisschen meine Gedanken über das Thema Loslassen mitgeteilt, von denen einige in dem Buch zum Vorschein kommen. Und dass man loslassen soll, ist jedem, auch einem Menschen, der sich noch nicht so spirituell ausgerichtet hat, bekannt, weil jede Erfahrung hat in seinem Erlebnisrepertoire davon, wie große Anhaftungen auch zu Schmerzen führen können. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Stufen des Loslassens. Und dieser Devotee schickt mir einen sehr interessanten Brief zurück, der sehr relevant für das Thema ist: Wie sollen wir mit Loslassen umgehen, wenn wir noch nicht die Stufe von Ruchi, von Wohlgeschmack erreicht haben im hingebungsvollen Dienst, oder von Ashakti, das heißt große Anhaftung an Krishna, und auch schließlich dann Bhavat, Liebe zu die beginnenden Knospen ähnlichen Stufen der Liebe zu Krishna. Wie sollen wir umgehen? Und die Schriften warnen uns davor, nicht den Weg eines anderen zu imitieren, weil wir sonst zu Fall kommen. Und dieser Devotee sagte so: Satchinanda Swami, ich schätze deine Dinge über Loslassen sehr. Und ich bin der Meinung, jeder muss Loslassen auf seiner Stufe zu praktizieren. Schau mich an. Ich bin sehr angehaftet an weltliche Dichtkunst. Nicht unbedingt weltlich, an Dichtkunst. Manchmal tun Dichter große Zusammenhänge aufdecken durch ihre Kunst. Und wenn ich das lese, werde ich sehr oft an Krishna erinnert. Und ich muss dir ehrlich zugeben, ich weiß, wenn ich jetzt überhaupt keine Dichtkunst mehr lesen würde, dann würde das für mich problematisch werden. Ich habe dieses Bedürfnis in mir. Aber ich weiß auch, wenn ich nur weltliche Bücher durchlese, würde ich im Herzen nicht erfüllt, sondern letztendlich leer werden, weil sie ein leeres Geschmack für die Seele zurücklassen. Also halte ich mich persönlich an die Philosophie von Chaitanya Mahaprabhu, der erklärt, dass Dinge grundsätzlich nicht nur als materiell anzusehen sind, wenn sie im Dienste Krishnas beschäftigt werden können. Zum Beispiel Dichtkunst. Ich lese verschiedene Autoren, die mir zusagen, die nicht so weltlich eingestellt sind, sondern den Blick auf Gott gerichtet haben, lese das dem Kommen so in meine Gedankenwelt herein und dichte dann einen los. So würde man in Hamburg sagen. Ich dichte einen los. Nicht? Man ist beflügelt, schreibt ihn nieder, beflügelt und schreibt ein Vaishnava-Gedicht nieder, wo man sein Herz Krishna darbringt. Wenn wir also hier von Dhruva Maharaj hören, hören wir von jemandem, der Krishna gesehen hat, der das verwirklicht hat und der aus diesem Erfahrungsgrund jetzt zurückblickt und sagt, ach ja, also damals war ich noch so verhaftet. Naja, da hatte ich eben diese Verwirklichung noch nicht und musste mich dann noch musste so ein nichtiges Königreich mir wünschen. Nicht so aus dieser Perspektive ist es sicherlich verständlich. Wir sollten uns vielleicht, wenn wir noch nicht jetzt auf dieser Stufe von Dhruva Maharaj sind, an Yukta Vairagya halten, eine verbundene Loslöse. Das sind die Dinge, die wir nehmen, Krishna darbringen. Zum Beispiel, wir alle essen, glaube ich, gerne. Kann man das so sagen? Wie siehst du das, Nadia? Da ist ein gewisser Reiz schon da. Ne? Also nehmen wir ein Prasada, nehmen wir die Speise und opfern es zu Krishna. Wie wir gestern. Wir hatten, also gestern war mein kulinarischer Höhepunkt, es gab in meinem Küchenzettel eine Pizza. Es gab sogar erlaubten zackischen Senf da drauf und auch Käse, Parmesan-Käse gab es schon in der Soße drin und Prickelwasser, also prickligen Getränk, also puh, ich sage euch so, das habe ich noch nicht gegessen in diesem Leben und es war mit Liebe und Hingabe zubereitet, mit großer Gastfreundschaft offeriert und Krishna dargebracht. Also das war so ein Beispiel von Yukta Vairagya. Wir haben wirklich genossen und von Bonne ausgerufen beim Mittagstisch. Also, aber das war verbunden und somit ist es also nicht als materiell anzusehen. Unsere Zunge hat natürlich Signale großen Wohlgeschmacks gezeigt. Und so kann man leben in dieser materiellen Welt, ohne zu sehr von der materiellen Welt in Besitz gegriffen zu werden und letztendlich diesen Frustrationszirkel zu machen. Große Freude und dann das Gegenteil Leid. Und dieser Frustrationszirkel ist in alle Sinnbefriedigung eingebaut, so als ein Mechanismus. Gut, nun möchte ich euch fragen, es ist ja sehr, muss eine unglaubliche Erfahrung sein, Krishna wahrzunehmen, wenn man sogar zu einem Königreich sagt, das ist nichtig, das ist nicht so wichtig. Wie war ich? Ich war ein bisschen umschattet, als ich das wollte. Wie sieht eine Verwirklichung von Krishna aus? Es ist gut, dass wir uns damit befassen, denn schließlich heißt unser Thema unsere Beziehung zu Krishna. Wie empfindet ein Devoti, der das hat? Ich möchte euch von Dhruva Maharaj Verwirklichung etwas vorlesen, was sehr schön ist, und dann zu einer zu Briha Bhagavatam Vital übergehen, eine zweite Referenz geben. Hier, Dhruva Maharaj sah also den Herrn, und es wird so beschrieben, die Form des Herrn, die strahlend war wie ein Blitz. Es war also eine unglaubliche Lichterfülle ging von ihm aus, und über die Dhruva Maharaj in seinem gereiften Yoga-Vorgang unablässig meditierte, war ganz plötzlich verschwunden. Er hatte also Krishna in der Meditation wahrgenommen. Darüber war Dhruva Maharaj so verwehrt, dass seine Meditation unterbrochen wurde. Er kam also aus der Meditation hervor. Doch sobald er seine Augen öffnete, sah er die höchste Persönlichkeit Gottes, die er vorher in seinem Herzen gesehen hatte, jetzt persönlich vor sich stehen. Gerade so wie in seinem Herzen. Prabhupada kommentiert da, Dhruva Maharaj war verwehrt, weil seine Meditation abgerissen war. Doch als er seine Augen öffnete, sah er die gleiche Gestalt des Herrn, die er eben in der Meditation gesehen hatte, jetzt vor sich stehen. In der Brahma Sangita heißt es, Premanjana Chulita Bhakti Vilochanena. Ein Heiliger, der durch hingebungsvollen Dienst Liebe zu Gott entwickelt hat, sieht ständig die transzendentale Gestalt des Herrn als Shyama Sundara. Diese Shyama Sundara Form des Herrn im Herzen eines Gottgeweihten ist ja keine Einbildung. Wenn ein Gottgeweihter in seiner Ausübung hingebungsvollen Dienstes nun die Stufe der Reife erreicht, sieht er den gleichen Shyama Sundara, an den er während der ganzen Zeit seines hingebungsvollen Dienstes gedacht hat, von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen. Wunderbar. Der Devoti beschäftigt sich also auf der bedingten Ebene mit Krishna und kommt der Form Krishnas näher, durch die Gebete, die er darbringt, durch den heiligen Namen, den er chantet, durch die Deity-Form, die er auf dem Altar verehrt, und kriegt so eine Art Eindruck von Krishna im Herzen. Ihr habt bestimmt das auch schon mal gemerkt, dass ihr einen bestimmten Eindruck von Gott mit euch trägt, und wenn ihr an ihn denkt, dann denkt ihr an diese Form des Höchsten. Vielleicht manchmal seht ihr Krishna manchmal schon in Träumen in dieser Form. Oder wenn ihr im Namen Yajna seid und ihr schließt die Augen, kommt vielleicht für ganz kurze Zeit eine Szene in eurem Herzen auf, in eurem Geist auf, wo ihr Krishna wahrnimmt. Oder ihr seht plötzlich, wie euer Herz gerührt wird, wenn ihr an den heiligen Namen chantet. Das sind Dinge, die ihr in eurem Herzen oder in dem, man könnte sagen, in dem subtilen Bereich schon wahrnimmt, erahnt. Es geht dann auch wieder weg für einige Zeit. Und die gleiche Form wird plötzlich auf der Stufe der Reife vor euch sein. Deswegen sagen die Vaishnava Acharyas, es ist wichtig für einen Devotee, sich auf eine Form des Herrn zu konzentrieren, diese Form zur Lieblingsform zu machen, alles auf ihn zu beziehen. Denn die gleiche Form, über die man während seiner Sadhana, seiner spirituellen Praxis meditiert und sich auf sie fixiert, diese gleiche Form wird dann vor uns erscheinen. Hare Krishna. Jetzt, wie ging es jetzt Dhruva Maharaj, als er Krishna sah? War das wie eine Bildbetrachtung beim Louvre? Oder so ein schönes Bild, was man anschaut, wo man sagt, toll. Als Dhruva Maharaj seinen Herrn vor sich sah, wurde er sehr erregt und brachte ihm Ehrbietung und Achtung dar. Ja, er fiel wie ein Stab flach vor ihm nieder und tauchte in Liebe zu Gott ein. Dhruva Maharaj betrachtete den Herrn in Ekstase, als würde er den Herrn mit seinen Augen trinken, die Lotusfüße des Herrn mit seinem Mund küssen und den Herrn mit seinen Armen umfangen. Das ist ja also sehr, sehr romantisch, könnte man sagen, wie eine ekstatische Liebesbeziehung, die dort beginnt, die völlig ihn überwältigt. Er wollte dann eine, ja, also Gebete darbringen, aber er konnte nur ein ekstatisches Stammeln hervorbringen. Krishna sah sein Dilemma, seinen Wunsch, dass er etwas sagen wollte, beten wollte, und berührte ihn dann mit dem Muschelhorn, um ihm die Shakti einzuflößen, die Kraft einzuflößen, mit diesem Sturm der spirituellen Emotionen fertig zu werden und jetzt was zu sagen. Dann muss man sich ja konzentrieren beim Sagen. Und dann die ersten Worte, die Dhruva Maharaj rausbrachte, in seiner Ekstase, gebadet in seinen Prema-Tränen, nicht wahr so? Mein lieber Herr, du bist ja allmächtig. Nachdem du in mich eingegangen bist, hast du alle meine schlummernden Sinne, meine Hände, meine Beine, meine Ohren und mein Tastsinn, die Lebenskraft und besonders meine Sprachgewalt wiederbelebt. Das heißt, dass der spirituelle Körper, der in ihm schlief, der, wie sagt man, dormant in Englisch, kommt von dormire im Lateinischen, also dormant, als schlafend, in einer schlafenden Form da war, das Gürtel, wir schlafen jetzt Gürtel noch. Ja, ihr sitzt hier wohl einigermaßen wach, ein bisschen durchnächtigt da, aber spirituell gesehen schlafen wir noch. Und nur wenn diese Prämerkraft des Herrn in uns eingeht, diese Liebesschakti, dann werden wir erwacht und in unseren spirituellen Dasein. Und Maharaj sagt, jetzt lebe ich erst, meine Hände leben, meine Beine, meine Ohren und mein Tasten und die Lebenskraft und besonders, sagt er, meine Sprachgewalt ist wiederbelebt. Lass mich dir meine achtungsvolle Ehrbietung darbringen. Eine völlig eine wirkliche Begegnung. Ich kann mich in meiner weltlichen Zeit erinnern, da gab es ein sehr schönes liebisches Gebiet, wo das allerdings in den Bereich weltlicher Erotik einzuteilen war, muss ich jetzt sagen. Es hat ein Liebender sich an seine Geliebte gewandt und sie gebetet, dass sie durch ihre sehr Gentleman, die Beziehung, also, oder es ging es nicht um sinnvolle Tätigkeit, zum neuen Leben erwacht. Gestern habe ich mich mit einem Devoti gesprochen unterhalten und wir haben von einem alten Mann gesprochen, der kränklich war und Schulterprobleme und Magenprobleme hatte und alles Mögliche und sich dann verliebt hatte und plötzlich zu neuem Leben erwachte, dass sogar die Schulter sich wieder eingerenkt hat und alles. Nicht? Und das erlebt mit strahlenden Augen und so weiter. Und das wird erlebt in dieser Welt als ein Gefühl. So, spirituell gesehen, das kommt genau das, kommt etwas Ähnliches, nur eben ist das alles an einer sehr, sehr hohen und Ebene und was wir hier so sehen, ist nur so ein Abglanz. Aber trotzdem werden manchmal in unserer Tradition Beispiele aus der materiellen Welt gegeben, Beispiele von der Reflexion, sodass wir uns ein kleines Verständnis von der Substanz machen können, der Spiritualität. Diese Erfahrung kennt ja jeder, beziehungsweise wenn man sie nicht persönlich kennt, hat man sie bei anderen gesehen. So ist es, wenn die Begegnung mit Krishna stattfindet. Eine unglaubliche Wiederbelebung. Im Brihad Bhagavatamrita wird davon gesprochen, wie zwei Devotees, Svarup und Jana Sharma, Krishna sehen, wahrnehmen. Und es geht da so. Die beiden nämlich Sri Sarup und der Mathura Brahmana, wurden erfüllt von transzendaler Glückseligkeit, als sie den Darshan von Shri Krishna wahrnahmen. Sofort fielen sie flach nieder, brachten ihre Dandavat Pranams dar und in der Ekstase des Momentes war all ihre Intelligenz, ihre Cleverness und alles andere vergessen. Krishna nun, der diesen unglaublichen Prema-Sturm im Herzen seiner liebenden Devotees wahrnahm, lief so schnell lief auf sie zu. Auch er verlor sich in ekstatischer, transzendaler Glückseligkeit. Und als er sie erreichte, fiel er vor lauter Glückseligkeit auf sie rauf und umarmte sie mit seinen langen Armen. Krishnas weiches Herz wurde völlig erweicht mit Gefühlen der Mercy, der Barmherzigkeit, und er badete die beiden in Tränen der Liebe. Nachdem ein Augenblick verstrichen war, hob er sie beide auf und wusch mit seinen eigenen Lotushänden die Tränen vom Gesicht der Devotees, die vor ihm standen und vor Glückseligkeit weinten. Krishna wusch die Tränen weg und auch den Staub, der auf den Körper gekommen war, als sie niedergefallen war. Nektar. Wieder und immer wieder, nicht nur einmal, sondern wieder und immer wieder umarmte er sie. Nachdem er sie dann bei den Händen gegriffen hatte, setzte er sich mit ihnen auf den Boden von Vraj nieder. Und er stellte den Brahmana mit dem Nektar seiner Worten völlig zufrieden. Und was sagt er? Das ist genau der gleiche Punkt, den wir hier haben. Dhruva Maharaj sagt, ich bin erwacht worden zum Leben. Hier sehen wir so eine weitere Lebenserwachung. Sri Bhagavan sagte, also die höchste Persönlichkeit Gottes, sagte, hey Jana Sharma, das ist die ewige Identität des Brahmanas. Du bist der Mond, der im Ozean der Brahmanas aufgegangen ist. Geht es dir in jeder Hinsicht gut? Krishna erkundigt sich also nach dem Wohlergehen. Hey Brahmana, jetzt, wo ich dich endlich sehe, sind meine Freunde und auch ich zum Wohlergehen erwacht. Uns geht es jetzt endlich gut. Vorher ging es uns nicht so gut, jetzt geht es uns endlich gut. Ich fühle mich völlig angezogen zu deiner Mercy, zu deiner Barmherzigkeit. Und ich habe auf dich so lange gewartet. Immer wieder und wieder habe ich den Pfad heruntergeschaut. Und auf dich gewartet, dass du hier ankommst. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr euch sehr sehnt nach einer Person, schaut ihr mal, wann kommt er denn jetzt? Wann kommt er denn jetzt? Ach, das war schon wieder ein Auto, wo er nicht drin sitzt. Wann kommt er denn jetzt? Und wird richtig ungeduldig und fängt an. Wann denn jetzt? Und so stand Krishna da und schaute immer wieder den Pfad herunter. Wann kommt denn der Brahmana? Jana Sharma. Ah, nett. Da wäre richtig. Ja, so muss es sein. Ja. Es ist, was mich betrifft, sagt Krishna, sehr glücksverheißend für mich, dass du mich nicht vergessen hast. Hey Brahmana, es ist mein gutes Glück, dass ich dir gegenüber so sympathische Gefühle habe. Bitte bleibe jetzt bei mir und genieß und erfreue dich hier ganz nach deinem Wunsche. Es ist sehr wichtig zu hören für uns als Devotees in der materiellen Welt, dass sich Krishna nach seinen Devotees sehnt. Nicht nur, wir sind Krishna wichtig. Wir zählen etwas für ihn. Im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams gibt Prabhupada so einen kleinen Absatz, wo er das durchblicken lässt. Er sagt, Krishna ist mehr darin gelegen, dass die bedingten Seelen zu ihm zurückkommen, als es den bedingten Seelen daran gelegen ist, zu ihm zurückzukommen. Und dann sagt er so ein bisschen, so als Vertreter Krishnas in der Mathe, die meisten bedingten Seelen haben die überhaupt kein Interesse, zu Krishna zurückzugehen. Klar, so ein bisschen. Die meisten sind da gefühlskalt, was Krishna betrifft. Aber Krishna ist mehr daran gelegen als uns selbst, dass wir zu ihm zurückkommen. Krishna hat ein Interesse daran. Wenn wir über unsere Beziehung zu Krishna nachdenken, um wirklich tief in diese Gedanken der Beziehung zu Krishna reinzukommen, ist es ganz wichtig, dass wir darüber meditieren, wie Krishna ein Interesse an uns hat. Denn Beziehung kann man nicht pflegen, wenn es eine unerwiderte Liebe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man himmelt einen an und der kümmert sich nicht um einen. Ich hatte das als kleines Kind, da war ich so Popstars und war ich also dynamisch veranlagt, war, habe ich die natürlich alle kennenlernen wollen und bin dann zu mir hingegangen. Und da war eine so von so einer Gruppe, ist ein bisschen beschämt, jetzt den Namen zu nennen, Velvet Underground. Die war so arrogant und ich hatte einen Blumenstrauß handgepflückt und hat mich so gefreut, jetzt meinen Star zu sehen. Nico hieß die. Also, schon eine ältere Dame, also es war gar nichts Schlimmes, also nur so, ich fand dich gut, wie du singst und musizierst. Nicht? Und dann war die so arrogant und hat einen so das richtig zeigen lassen. Dann habe ich gedacht, das kann ich jetzt, die Platten werden jetzt verschenkt und kriegst, das ist das Ende. Nicht? Unerwiderte Liebe, da kann man nicht weitermachen und das unterbricht man dann. Unerwiderte Zuneigung oder so. Wir sollten nicht denken, wenn wir hier in der materiellen Welt sind, ach, Krishna ist irgendwo und ist da in seinen Lilas und ist beschäftigt und ich bin ihm gleichgültig. Krishna wartet auf uns mehr als wir auf ihn. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Krishna liebt mich. Haribol. Es geht hier um Beziehung, das ist etwas Persönliches. Gut. Krishna weiß jedoch, dass unsere Sicht nicht spirituell ist, sondern materiell auf dieser Stufe. Wir sind so gefallen. Wir mögen uns in unseren spirituellen Augenblicken in eine Richtung bewegen und dann kommen die materiellen Wünsche und ziehen uns wieder in die andere Richtung. Nicht? Ihr kennt das vielleicht aus eurem Leben. Und die Sicht ist noch, was können wir schon wahrnehmen? Wir öffnen gerade unsere blinzelnden Augen, die aber noch von so einer Schicht so Leuchtenschicht, so Fruchtblasen umhüllt sind und können noch nicht wirklich spirituelle Wahrnehmung haben. Wenn man beim Chanten für eine Runde ein paar spirituelle Augenblicke da sind, sind wir schon sehr begnadet von Krishna. Krishna erscheint jedoch in seiner Barmherzigkeit vor uns. Er macht selber eine Bemühung, zu uns zu kommen, und zwar in Form der transzendentalen Bildgestalt. Krishna ist auf eine Weise sehr weit, aber auf eine andere Weise kommt er unglaublich nah in Form des Deities. Prabhupada sagte einmal auf seine Art und Weise, in unserem Bhakti-Yoga-Vorgang können wir die Kunst, Krishna zu sehen, im Herzen, in einer Minute lehren. Das dauert nur eine Minute, so schnell. Es ist ja so einfach, sagt Prabhupada. Krishna kann gesehen werden mit der Liebessalbe. Ich kann mich sehr, sehr deutlich daran erinnern, als ich das erste Mal in den Tempel kam, das allererste Mal, da war ich so aufgeregt, dass ich also vor Begeisterung gar nichts sah. Ich war schüchtern in einer Ecke und sah mir das alles mit großen Augen an und der Lecturegeber hat so
hätte gepredigt, wie ich es noch nie getan habe im Leben. Und ich dachte, wow, far out. Und war, also alles war far out für mich. Alles war einfach anders. Und am nächsten, dann sagten die Goldies zu mir, du bist ja sehr bewegt. Und ich sagte, kann man es sehen? Ja, so. Komm doch nochmal, wenn nicht so viel los ist hierher. Es war Sonntagsfest. Und darf man euch auch außerhalb des Sonntagsfestes besuchen? Ja, schon. Also es ist ja ein Tempel hier. Und jeden Tag offen. Und dann bin ich gleich am nächsten Montag gekommen. Weiß ich noch genau. Und da waren die Rodis, hatten keine Zeit, sich um mich zu kümmern, weil klar, der Tempel ablauf. Und haben mich dann in den Tempel geschickt und gesagt, wenn du Krishna sehen willst, ja, geht das? Dann schau auf den Altar. Weiß ich noch ganz genau. Und ich bin so ganz unschuldig, ich war sehr jung noch, also 16 Jahre gerade, nicht? Und ging so ganz unschuldig vor den Altar und wollte jetzt Krishna sehen. Aber alles, was ich sah, waren Blumen. Ich konnte nur die Blumen, also es war ein schönes Blumenarrangement, nur die Blumen sehen. Und ging dann sofort enttäuscht zurück zu den Devotees und sagte, wo ist denn Krishna hier? Ich sehe Blumen. Was? Es muss wohl dran gelegen sein. Ich war also wahnsinnig aufgeregt. Das heißt, wenn man das dem Heiligen berührt, das Heilige berührt, ist es ein inneres Erzittern. Wenn man nicht innerlich erzittert, berührt man wahrscheinlich nicht das Heilige. Das ist so ein Sprichwort aus der schamanistischen Tradition. Und anyways, dann sagten sie, das sind doch die Deities. Was? Deities? Ja, und wurde das dann erklärt und dann geh nochmal hin und jetzt guck einfach, da sind Blumen, aber da stehen auf dem Altar zwei Erada und Krishna eben. Und ging die nochmal und saß dann auch, da waren die Deities. So, man braucht schon ein bisschen Voraussetzung. Ich war so eben einfach nur aufgeregt, ein bisschen zappelig, ein bisschen jugendlich und verwegen und abenteuerlich. Noch nicht viel Liebe zu, oder noch gar nichts von Liebe zu Krishna mehr. Also man braucht ein bisschen diese eine Voraussetzung, um den Deity richtig wahrzunehmen. Aber wenn diese Voraussetzung da ist, wenn man sich zum Beispiel den Deities mit Dankbarkeit nähert, oh Krishna, danke, dass du in meinem Leben erschienen bist, dann kann er sich ein bisschen mehr offenbaren. Die Deities offenbaren sich in der Art und Weise, wie sich die Devotees an sie wenden. Ich möchte euch ein kleines Erlebnis aus Irland mitteilen. Wir haben dort eine Woche Ferienlager auf einer Insel gemacht mit so jungen professionellen Leuten, denen wir so ein Seminar gegeben hatten. Wirklich sehr, sehr nice und sehr interessiert und sehr spirituell veranlagt. Und wir kamen dann an am Sonntag um 4 Uhr. Und dann, das war der Geburtstag der Deities. Vor 14 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, waren die Deities dort auf dem Altar eingeladen worden und der Altar war gebaut worden. Und man wollte das jetzt feiern, das 14-jährige Jubiläum der Deities. Und die Devotees hatten das sehr nice gemacht. Die hatten verschiedene Geschenke auf dem Altar, wie beim Geburtstag, aufgebaut. Und das hat dann einer ausgepackt. Und das waren dann meistens total praktische Dinge. Also Kartoffelschäler und Backformen, also für die Küche. Und ja, was war denn noch so? Handtuchtrockner, weil das da immer regnet in Irland und das nicht so gut. Die Handtücher von Kirchsteine, die müssen trocken werden und schnell trocken werden. Und ein bisschen arm ist und nicht so viele hat und so weiter. Und, ja. Und man merkte die Deities, wie die so schauten, das haben also alle gesehen, die schauten so voller Dankbarkeit, wie Geburtstagskinder, die da ihre Geschenke kriegen von der liebenden Gemeinschaft der Devotees. Das war so eine liebevolle Atmosphäre. Dann war der eine, der Radhanath Prabhu hieß er, der machte immer die Geschenke auf und
kommt er mit den erstaunlichsten Geschenken und unerwartetsten Geschenken raus, also Stoff aus Vrindavan für das neue Outfit. Und das wurde dann alles präsentiert, den Devotees erstmal, und dann wurde die Devotees gehalten, dass sie sich aufräumen konnten, dass Krishna dargebracht wurde. Und dann war so ein, das ging so hin und her zwischen den Devotees, in Wogen. Und ich war ja nur ein Außenstehender, ich kenne ja diese Devotees gar nicht. Ich saß da so bescheiden am Rand, weil ich noch nicht so eine Beziehung zu den Devotees habe, und sah das also, wie Krishna da einfach wie so ein Geburtstagskind, was sich freut, im Kreise seiner Familie zu feiern, also die Devotees anschaute und sich köstlich freute über diese Geschenke, die da kamen. Und alle merkten das, das war so intim, dass man also nur mit Achtung da am Rande stehen konnte und so hin und her guckte und sagte, das finde ich toll, wie die hier Austausch haben. Und dann diese eine Mataji, die hatte dann extra, war sie nach Dublin gefahren und hatte in Dublin irgendwas, Kräuter, die da gewachsen waren, verkauft auf dem Marktstand, und zuerst hat keiner die Kräuter mitgenommen und dann haben sie die Kräuter gekauft und ist sie gleich danach in den Laden rein und hat so ein paar Handtücher, so kleine, gekauft und die wurden dann gezeigt und man merkte richtig, Govinda, die strahlte, Shubh und Radharani gab die Mercy, nicht? Und ja toll, dass die mit den Kräutern da sind ja ein bisschen arm und so da sich so ein Opfer gemacht hat. Und dann merkt man richtig, das war ein Austausch, der da war. So, wenn wir uns über unsere Gedanken mit über unsere Beziehung mit Krishna Gedanken machen, sollten wir uns einfach überlegen, was können wir für die Devotees tun? Was ist da möglich? Zum Beispiel gestern haben viele kommentiert, wie wunderschön Sadbuja aussah mit den Lotusaugen. Also das haben bestimmt auch viele von euch zur Kenntnis genommen. Weil er sich gefreut hat, war ja ein tolles Arrangement. Tanzende Feuerlotusblumen in einem See mit was war da alles, mit einer Lotusblume heraus und französischem Moos. Also es war total genial einfach. Und Lampen und so. Heiligen. Oder Closing now. Heiligen. Jetzt wird es kaputt. Ich habe einen ganzen Essen. Jetzt ist klar. So, das ist. Lasst uns eine Beziehung mit Krishna aufmachen, mit seinen Deity-Formen, denn so ist er für uns gegenwärtig. Hare Krishna. So, hier bin ich an ein Ende gekommen. Srila Prabhupada wurde zum Beispiel während seiner Predigerzeit oft gefragt, wie ist das, wann sieht man Krishna, kann man Krishna sehen? Er sagte die Leuten, die ihn fragten, auf den Altar, geh zum Altar. Einmal weiß ich, bei Prabhupada war es so, dass die Bodhis ganz erhebliche Schwierigkeiten hatten. Und sagte Prabhupada, ihr müsst euch jetzt an Krishna wenden, dass er eure Schwierigkeiten vielleicht löst. Setzt euch vor den Altar und chantet einfach den Hare Krishna Mantra. Und wenn der Tempelkommander kommt und euch beschäftigen will, sagt Prabhupada, hat gesagt, wir können nur chanten, wir kriegen trotzdem Prasada. Zitiert. Die Prabhupada hat oft seine Schüler inspiriert, sich direkt an Krishna zu wenden auf dem Altar. Doch wie gesagt, man muss ein bisschen seine Augen schulen, seine spirituelle Sicht, sodass man Krishna auch dort wahrnimmt. Es ist wichtig, ein bisschen Liebe oder Dankbarkeit oder zumindest Service zu Krishna darzubringen, damit sich Krishna offenbart. Und sonst fängt er nicht an, sich zu offenbaren. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es, ohne Momento, ich weiß nicht, ob es klar geworden ist. Es geht darum, die Beziehung zu Krishna zu machen, und jetzt müssen wir uns sehen, wie fangen wir an? Und die Antwort ist, hier steht Krishna auf dem Altar. Er ist uns unglaublich entgegengekommen. Und er ist dann eine Form aus Marmor. Also wir sind ja, also ich bin ja gerade mal an Bagdad, deswegen sage ich, oder aus Silber oder wie das wir äußere Materialien da benutzt, angenommen, damit wir ihn sehen können. Ist ja unglaublich nahe gekommen. Yes, Mataji.
Yes. So, the first time I came to Krishna consciousness, I learned the philosophy, I learned how a devotee should be, how I should approach Krishna. And I'm kind of, yeah, I'm practicing, and but I feel like I'm imitating, as if I was offering my food, the food with love, and as if I see Krishna in the deity form, and so on. And something is missing, like, you know, somehow it's, for me it's like, Pinocchio before he became alive.
Ja. Ich darf diese Frage in Deutsch mal jetzt beantworten und nochmal in Deutsch wiederholen. Ich bin zum Krishna-Bewusstsein gekommen und habe gelernt, wie ich mich Krishna gegenüber verhalte. Also zum Beispiel opfere ich meine Speise und all diese Dinge, die wir tun, schenken und so. Aber ich habe das Gefühl, ich imitiere das nur. Ich bin da gar nicht komme da gar nicht so rein. Es ist interessant, diese Frage, diese gleiche Frage haben wir einmal sehr intensiv mit einem Religionspsychologen besprochen, mit Professor Hoheisel von der Bonner Fakultät für Theologie, Religionswissenschaften. Und es gibt diese Imitation, ist eine einzige Chance. Es soll nicht dabei bleiben. Aber so fängt die bedingte Seele an. Man nennt das Aropa-Bhakti, dass man praktisch seinem Verhalten etwas aufstülpt. Aropa heißt draufsetzen. Das sind die, die sehen und jetzt sagen, ja, ich habe jetzt gehört, dass die Form Krishnas, das ist jetzt Krishna. Ich weiß, dass diese Stufe sehr problematisch sein kann. Imitation, wir will denn imitieren? Das ist ja schlimm, dass wir das jetzt auch noch, dass es noch gut sein soll, oder die eigene Chance. Hört bitte sehr genau zu, weil ihr müsst euch von einem alten, ein altes Konzept, muss jetzt erweitert werden. Nicht? Natürlich weiß jeder denkende Mensch, dass Imitation nicht letztendlich zum Erfolg bringt. Das ist auch in der Bhakti-Philosophie bekannt. Nun, weil in diesen Tätigkeiten, die du ausübst, eine bestimmte spirituelle Kraft ist, wirst du, wenn du Kontakt hast mit diesen Tätigkeiten, auch wenn du noch nicht viel verwirklicht hast, von dieser Kraft ergriffen werden und es wird etwas in dir geschehen und deine inhärente spirituelle Kraft wird zum Erwachen gebracht. Das Beispiel, was gegeben wird in unseren Schriften, ist, wie ein kleines Kind laufen lernt. Es wird da so genommen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal aufgerichtet und mal links und rechts und so. Und es geht dann da so vor sich hin und natürlich ist das ein Imitieren des Erwachsenengehens. Wenn du immer so gehen würdest, auch mit 15 Jahren, das wäre problematisch, jedenfalls was deine Reisevorhaben betrifft. Aber weil diese Tätigkeiten etwas wecken, nämlich die Muskulatur des Kindes, die Anatomie und so weiter, wird es irgendwann mal natürlich gehen. Versucht mal, euer kleines Kind auf den Händen zu nehmen und ihr auf den Händen das Gehen beizubringen. Das wird nicht gelingen, weil die Anatomie eines Kleinkindes nicht geeignet ist, auf den Händen zu gehen. Das wird nicht gehen. So, im Bhakti werden diese Dinge getan,
Das sehen die Acharyas und Krishnas. Diese Übungen werden gemacht, die funktionieren darin, die bedingte Seele zu erwecken. Nicht andere Übungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unter der Aufsicht von Srila Rupa Goswami, also dass wir nach den Acharyas diese Gehübung im spirituellen Bereich machen. Bhakti, was wir jetzt ausüben, was du jetzt ausübst, wird Vaidhi Bhakti genannt, oder was ein Teil des Sadhana Bhakti ist. Das ist Bhakti in der Übung. Das ist Übung. Was noch fehlt, ist die Liebe im Herzen. Die Bhav. Oh, die Bhav, die fehlt noch. Aber die kommt auf diese Art und Weise. Die wird erweckt. Ja, schön, dass du noch nicht zufrieden bist damit. Wenn du zufrieden wirst mit der Stufe, wo du jetzt bist, wäre Fortschritt nicht möglich. Du solltest dir wünschen, Liebe zu Krishna zu erlangen und so praktizieren, und dann kommt diese Wahrheit. Aber wenn du nicht daran denkst, sondern nur mechanisch und automatisch diese Tätigkeiten verrichtest, wird der Funken nicht springen. Ein gutes Beispiel aus der praktischen Sache ist, kennt ihr den Jumpstart bei einem Auto? Im Winter springen die Dinger manchmal nicht an. Und dann muss man ein paar Leute zusammentrommeln und schiebt es dann an, läuft einen Hügel runter und dann wird der Gang reingelegt und dann bewegt er sich. Nicht mit der Motorgeschwindigkeit, nicht, einfach wegen des Momentums. Dann rottert das so. Und dann hofft man, dass das irgendwie anspringt. Und dann geht er los. So ist es auch im Bhakti. Jetzt wirst du noch angeschoben durch die Muskelkraft und die Intelligenzkraft. Aber wenn du irgendwann richtig, also wenn du weiter richtig praktizierst und so weiter, wird der Funken springen und dann wirst du mit Bhakti, mit Liebe zu Krishna laufen. Das ist dann das Richtige. Das ist der Grund, weswegen wir so viele Schwierigkeiten haben, wir Hare Krishnas. Wir sind noch am Üben. Es ist gut, das bescheiden zu sagen. Wir sind noch Übenden. Wir sollen uns mal nicht so viel einbilden auf unsere Spiritualität. Erst wenn das springt, der Bhakti-Funken da reingeht, dann geht das plötzlich los. Dann rennen wir über Krishna Chandra durch die Gegend. Alle Krishna. Also wir hoffen, dass es der Bhakti-Funken bei Ihnen ist. Das ist ja nicht da, jetzt brauche ich Ihnen nichts erzählen.
Könntest du vielleicht das Wort Yukta nochmals erklären? Ich habe es nicht so ganz
mitbekommen. Ja. Yukta Vairagya, was für uns relevant ist. Yukta heißt so viel wie verbunden. Kommt so in den Begriff Yoga. Er heißt Verbindung und Yukta verbunden. Verbundene sagen, also Yukta, was wir da nehmen, Materie, die Materie, Dinge, die verbinden wir mit Krishna, mit dem Dienst Krishna. Und das ist, es geht uns also nicht nur, also es geht nicht um Sinnbefriedigung, sondern es geht darum, etwas für Krishna zu tun. Ja, und dann stehen wir natürlich, ja, ein bisschen in der Warteschlange, was das Prasadam betrifft. Hare Krishna. Gut. Sind sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, wie ist dein Name bitte?
Christian.
Christian.
Woran kann man erkennen, dass eine Deity echt ist?
Woran kann man erkennen, dass eine Deity echt ist? Es gibt ein folgendes Kriterium. ein Deity sollte nach den Unterweisungen der Heiligen Schriften gemacht werden. Da gibt es genaue Proportionen, die angegeben werden. Die Schultern, die Hüfte und so weiter. Und besteht dann aus verschiedenen, aus 8 Materialien werden genommen. Mal sehen, ob wir sie zusammenkriegen. Marmor, Granit, und ich glaube, es geht alles unter Erde. Holz, dann mal sehen. Marmor weiß ich genau. Holz, Juwelen. Ich habe noch kein Juwelen, die gesehen, das gibt es in einer anderen Zeitalter wahrscheinlich, so zum geschnitzten Rubinen zum Beispiel. Juwelen. Ein Bild aus Erde, aus Silber, aus Gold und aus dem Geist. Ich hoffe, dass ich meine Erinnerung nicht betrogen habe. Also ich würde es nicht jetzt in einem, sagen wir mal, mit Schwur beschwören können, aber es sind 8 solche. Ne? Manchmal sagen die Wurzeln gefragt, ja, Deities müssen aber auch richtig installiert werden, sagen wir installiert. Also das, ich finde, man kann das Wort nicht gebrauchen, weil es ist in einer bestimmten Branche, die das gemietet, dieses Wort. Also sie müssen in richtiger Weise, sagen wir mal, also man kann es ja, es ist sehr schwierig, da Worte zu finden. Soll man sagen geweiht oder soll man sagen, das muss alles richtig gemacht worden sein, so vielleicht. Ne? Aber die Form Krishnas, das ist jetzt sehr interessant, für einen richtigen Devotee, der mit Baba schaut, mit Liebe in den Augen, ist immer Krishna. Es kommt nicht auf die Zeremonie drauf an. Natürlich für uns als Devotees, die noch nicht auf der Stufe der Baba ist, sehr wichtig, das sind so priesterliche Tätigkeiten, die man tut, wenn man ein Deity bringt. Nicht? Das kann sich über eine Woche hinstellen, bis man sagt, der Deity ist dann gegenwärtig. Aber um eine einfache Antwort auf deine Frage zu geben, es ist wichtig, wenn man mit der Form Gottes umgeht, das so zu machen, wie es in den Schriften angeleitet ist und nicht nach der eigenen Spekulation dann sagen, dass es jetzt kommt. Hare Krishna.